Deutschlandfunk, Information und Musik.
Wir leben in unsicheren Zeiten. Geflügeltes Wort, das ein sehr grundsätzliches Lebensgefühl illustriert. Wirtschaftliche Unsicherheiten können gemeint sein. Eine unsichere geopolitische Lage, Unsicherheit, was die persönliche Zukunft angeht. Was ist dieses Unsicherheitsempfinden eigentlich für ein Gefühl? Woraus speist es sich? Darüber habe ich mit dem Hirnforscher und Internisten, Buchautor ist er auch, Achim Peters, gesprochen. Und erstmal den Arzt in ihm gefragt. Unsicherheit biologisch betrachtet. Was passiert da im Körper? Ist Unsicherheit eine biologisch erfassbare Größe?
Ja, das ist interessant. Das haben wir in der letzten Zeit herausgefunden. Also Wenn der Mensch unsicher ist in seiner Strategieauswahl, also wenn er nicht genau weiß, was er tun soll, zum Beispiel kündigen oder bleiben, dann gibt es da einen Hirnbereich, das ist der vordere zinguläre Kortex, und der stellt das fest, ob es eine eindeutig beste Strategie gibt oder nicht. Und wenn es die nicht gibt, dann startet dieser Hirnbereich, also stellt er fest, es ist Unsicherheit, und dann startet er ein Unsicherheitsbeseitigungsprogramm. Und das nennen wir Stress. Und das ist eigentlich was Gutes. Denn im Stress, in diesem Beseitigungsprogramm, da fährt das Hirn hoch, wir sind überwach. Es arbeitet mit doppelt und dreifacher Kapazität, also es verarbeitet mehr Informationen pro Sekunde, um die Unsicherheit rasch wieder zu beseitigen. Und wenn das gelingt, wenn man dann durch diese gesteigerte Verarbeitung eine beste Strategie findet, dann fährt man wieder runter, macht das dann und die Lage ist wieder entspannt. So fühlt sich das an beim guten Leben.
Ein permanenter Unsicherheitspegel, also permanent ein Gehirn, das im Alarmzustand ist, das wird aber nicht mehr als angenehm empfunden.
Genau. Also wenn man ein gutes Leben hat, dann gehört das dazu. Es gibt mal immer kleine Episoden von Unsicherheit. Man fährt hoch, man löst das Problem und dann fährt man wieder runter und schläft wie ein Held. Aber wenn das nicht gelingt, diese Unsicherheit aufzulösen, dann gibt es toxischen Stress. Und der macht krank.
Krank in welcher Form?
Ja, Herzinfarkt, Schlaganfall, Depression, Diabetes, Übergewicht. Also das haben wir in der letzten Zeit herausgefunden, wie das funktioniert. Also von diesem Hirnbereich, der die Unsicherheit feststellt, werden die Stresshormone ausaktiviert, Adrenalin, Cortisol, die sausen durch den Körper. Und dann wird dadurch der Energieverbrauch des Gehirns gesteigert. Das arbeitet also auf doppelter Kapazität und braucht entsprechend mehr, wie so ein Computer, dann mehr Energie. Und wenn das auf Dauer geht, dann führt diese Energieüberforderung, die führt zu Schäden. Das Blut, das fließt zu schnell durch die Gefäße, das wird da richtig durchgepresst, um das Hirn so gut zu versorgen. Dann entstehen an einigen Stellen Turbulenzen, also Unregelmäßigkeiten im Blutfluss. Und genau an diesen Stellen, vor allen Dingen an Gabelungen der Gefäße, entsteht dann Arteriosklerose, also Arterienverkalkung. Und das führt dann auf Dauer zu Schlaganfall und Herzinfarkt. Und über einen anderen Weg führt diese Aktivierung des Unsicherheitszentrums zu Depressionen und aber auch zur Umverteilung von Energie im Körper. Und dann gibt es einen Anstieg des Blutzuckers und das nennen wir Diabetes.
Um das erwähnte Übergewicht rauszupicken, übergewichtige Menschen sind demnach nicht etwa gemütlich, sondern exakt das Gegenteil.
Also toxischer Stress, der macht krank und etwa die Hälfte der Menschen, die können sich daran nicht gewöhnen, die sind auf 180 über Jahrzehnte und dann kriegen die diese Erkrankung, Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter. Und dann gibt es die andere Hälfte der Menschen, das ist genetisch bestimmt, die können sich dann an Dauerstress gewöhnen. Die fahren dann, obwohl die Lage draußen eigentlich prekär ist, fahren dann trotzdem runter. Da sagt das Gehirn, das kann man überleben, da muss ich jetzt, ich habe keine Lösung, aber man kann es auch aushalten. Und dann steigen die Stresshormone nämlich nicht an. Die sind vor diesen Ereignissen geschützt, aber das Hirn fährt gar nicht mehr richtig hoch. Also beim guten Leben fährt man ja manchmal hoch und beruhigt sich wieder. Aber bei denen, die sich an Stress gewöhnt haben, da bleibt das aus. Wir arbeiten bei 100%, aber eine Reserve ist da nicht. Und das führt dann zum Unterverbrauch des Gehirns. Und dann kommt es wieder zu einer Umverteilung von Energie im Körper. Und dann staut die Energie im Fettgewebe. Und das nennt man dann in der Medizin Übergewicht.
Wenn diese toxische Unsicherheit, dieser toxische Stress, von dem wir sprechen, entsteht aus zu vielen offenen Alternativen, aus zu vielen Optionen, dann lege das Gegenrezept ja auf der Hand. Dann müsste man anstreben, möglichst überraschungsarm zu leben, fester Partner, fester Arbeitsplatz, ohne Über- oder Unterforderung. Am besten, man zieht noch jeden Tag das Gleiche an.
Ja.
Wäre es das oder kann man das wollen?
Ja, also das ist eine bekannte philosophische Frage. Also dieser neuen theoretischen Hirnforschung, die sagen ja, dann müsste der Mensch eigentlich in den dunklen Raum gehen. Da hat er keine Überraschung, gibt es keinen Stress, alles wunderbar. Das ist interessant, denn das kann man machen. Also man könnte zum Beispiel in ein Sanatorium gehen für mehrere Wochen, da passiert gar nichts, man erlebt nichts Aufregendes. Aber wenn man in so ein Resort geht, dann kann man ja nicht updaten, also die Welt kennenlernen, wie sie sich verändert. Dann bleibt man sozusagen auf dem alten Stand. Und wenn man dann rauskommt aus diesem dunklen Raum, dann das ist das Sicherheitsgefühl, was man im dunklen Raum hatte, dann plötzlich weg und man ist doppelt unsicher, weil man ja gar nicht mehr weiß, was da Sache ist. Und das ist das Problem. Also die Sache mit der Unsicherheit, wenn man Unsicherheit investiert, zum Beispiel wie Kolumbus, der ist in See gestochen und wusste überhaupt nicht, wo es hingeht, dann kann er dann, wenn er erfolgreich ist, die Unsicherheit reduzieren und dann füllt er mit seiner neuen Kenntnis die weißen Flecken auf der Landkarte und weiß Bescheid.
Ich habe Unsicherheit eingangs als modernes Gefühl definiert. Nun wird sich ja auch der mittelalterliche Mensch gesagt haben, dass er in unsicheren Zeiten lebt. Bedrängt von seinem Lehnsherrn, von Krankheiten, von Missernten, von Kindersterblichkeit, von der Angst vom Fegefeuer. Was ist heute anders? Die Vielzahl der Optionen?
Nein, also überhaupt keine Frage. Mittelalter, was Sie beschreiben, das war unsicher in höchstem Maße. Aber wenn man genau hinguckt, dann sind die meisten Sachen, die Sie gesagt haben, gelten für die Unterschicht. Und die Oberschicht führte in der Regel ein gutes Leben und die Unterschicht hatte toxischen Stress. Und das ist im Prinzip heute noch genauso. Also wenn man hinguckt, wer kriegt denn den Herzinfarkt, wer kriegt den Schlaganfall, wer wird dick, sind das in der Regel die Menschen der unteren Gesellschaftsklassen. Und hier liegt genau das Problem und das ist auch das, was heute eben noch brisanter wird. Das ist die Schere zwischen Arm und Reich, das heißt die soziale Ungleichheit. Das ist der hauptgesellschaftliche Unsicherheitsfaktor. Prekäre Arbeitssituationen, unsicherer Job in einer Firma in der Krise oder Menschen, die in Trennung und Einsamkeit und Geld sorgen. Das sind die Unsicherheitssituationen. Und es gibt weltweite Daten, die das sehr genau zeigen. Also im Ländervergleich, wenn ein Land eine große gesellschaftliche Ungleichheit hat, dann sind da mehr Jugendliche, die schlechtere Lese- und Rechtschreibfähigkeiten haben. Mehr Menschen brechen die Schule dort ab, enden als ungelernte Arbeiter. Dort sind die Geburtensterblichkeiten höher. Es gibt mehr Teenage-Schwangerschaften, mehr Menschen in Gefängnissen, mehr Drogenabhängige. Mehr Menschen sterben frühzeitig, sind häufiger depressiv, sterben öfter an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sind häufiger dick.
Wie reduziert man dann Unsicherheit? Nicht nur die persönliche, sondern auch die Unsicherheit als gesellschaftliches Problem?
Ja, die persönliche, da kann man selbst was machen. Wenn man ein gutes Leben führt, dann macht man das so nebenher. Wenn man das nicht so schafft, dann wäre Achtsamkeit und Yoga erstmal eine gute Vorbereitung. Aber das reicht an sich noch nicht aus. Und wer dann wirklich festsitzt, der bräuchte eigentlich eine Psychotherapie. Aber die gesellschaftliche Sache, die haben wir ja selber überhaupt nicht im Griff. Da bräuchte es politische Maßnahmen. Also um die Schere zwischen Arm und Reich kleiner zu machen, da würden gesellschaftliche, also politische Maßnahmen genügen. Und die sind, denke ich, dringend erforderlich.
Gilt für die Mehrheit der Bevölkerung nicht doch, dass sie sich eigentlich in gut situierten Verhältnissen erlebt und eher Spaltung fürchtet als real erlebt?
Nee, das glaube ich nicht. Also das gibt bei der Spaltung oder bei der Disparität gibt es ja das ökonomische Kapital, also das Geld, und das kulturelle Kapital, also Bildung, Wissen. Und beim ökonomischen Kapital, da wird dieser kleine Teil, der sehr viel besitzt, wird größer und der große Teil, die wenig besitzen, wird kleiner. Das ist das eine, aber noch besonders wichtig ist die Sache mit der Bildung. Also wenn man das mal vergleicht in den 90er Jahren in Deutschland, da hatte ein Mensch mit niedrigem Bildungsstand ein zweifaches Risiko, arbeitslos zu werden. Und heute ist das Risiko fünffach. Und wer Unsicherheit reduzieren will, der muss die Welt möglichst gut kennen. Der muss gute Strategien haben und dazu gut ausgebildet sein. Und das ist eigentlich der Punkt. Und es ist nicht nur bei der Disparität die Umverteilung von Geld, die ein Problem ist, sondern eben auch von Bildung. Das ist auch ein politischer Auftrag, der erfüllt werden muss. Nach PISA ist einiges passiert, aber dann sind die Daten leider wieder mehr enttäuschend und man ist fast wieder auf dem Ausgangsniveau wie vor einigen Jahren.
Dann kann eine Gesellschaft den Zustand einer dauerhaften Unsicherheit nicht aushalten, oder?
Doch, man kann, also zum Beispiel durch politische Maßnahmen kann man die Disparität verkleinern. Da gibt es Länder, zum Beispiel in Skandinavien, da ist es nicht perfekt, weiß Gott nicht, aber nicht so ausgeprägt. Und diese ganzen Sachen, also mehr Drogenabhängige und so weiter, die ich gerade aufgezählt habe, die Zahlen sind da deutlich besser. Also von den Schulkindern und die Abgänger, weniger Depressive, weniger Herz-Kreislauf-Krankheiten als bei uns zum Beispiel. Also nicht perfekt, aber in die richtige Richtung.
Und wenn man es unterlässt?
Ja, dann sieht das ganz schlecht aus. Also ich habe ja vorhin gesagt, toxischer Stress führt auf Dauer zu Depressionen, also auch zu Untätigkeit. Die sich an Dauerstress gewöhnen, werden passiv. Und wenn das mehr werden, dann bedeutet das, dass viele jugendliche Menschen in unserer Gesellschaft in 20 Jahren depressiv sind oder überhaupt nichts mehr machen. Das ist aber unsere vitale Ressource, die jungen Menschen, die arbeiten und die gestalten, die kreativ sind. Wenn man die lahmlegt durch große Disparität, ja, dann ist das eigentlich hoffnungslos.